Next up, I'm going to introduce Tim Philipp Schaefer, security expert, consultant, and university teacher. He's going to talk about the EU Network and Information Security Directive, which came into force 2023, and member states had time to put them into national law until last month. The talk is going to be in German, so please allow me to gradually switch into another language. Tim hat das Portal NIS2 Navigator.de gegründet, um freien, praxisorientierten Zugriff zu gewähren. Er wird uns zeigen, was NIS2 für Unternehmen bedeutet. Bitte einen großen Applaus für Tim Philipp Schaefer. Schäfers.
Genau, hallo auch von meiner Seite. Wir schauen uns mal so ein bisschen an, was NIS2 bedeutet, wo aktuell die Gesetzgebung quasi steht. Und ich hoffe, dass ihr auch für die Praxis so ein bisschen was daraus mitnehmen könnt, auch wenn politische Gesetze in der Hinsicht manchmal recht theoretisch sind. Also erstmal die Frage, worüber reden wir da eigentlich und weshalb reden wir darüber? Und zwar ist so, dass schon ab dem Jahr 2020 sich auf EU-Ebene Gedanken darüber gemacht worden ist, wie man eine resilientere Gesellschaft hinbekommt, weil man eben beobachten konnte, dass es da vermehrt Ransomware-Angriffe in den letzten Jahren gab und man dahingehend festgestellt hat, okay, man möchte es regulieren, sodass es dann Ende 2022 dazu gekommen ist, dass dort eine entsprechende Richtlinie verabschiedet worden ist. Und diese Richtlinie, komme ich gleich auch nochmal zu, muss eben in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland hat man sich da den schönen Namen NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz ausgedacht, also einen relativ langen Titel, aber stellt eben genau das dar, was auf EU-Ebene verlangt worden ist. Dann vielleicht mal so ein ganz bisschen Abgrenzung, weil ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten im Raum schon mal etwas von der Datenschutzgrundverordnung gehört haben. Das war eine sogenannte Verordnung, also auf Englisch Regulation. Auch in dem Vortrag gerade eben haben wir das Thema Regulation gehört, sprich da ist das Ziel, dass man eben eine vollständige Harmonisierung erreicht und das ist eben auch unmittelbar mit entsprechenden Übergangsfristen in der gesamten EU gilt. Anders ist das bei sogenannten Richtlinien, also Directives, und NIS2 ist eben eine Richtlinie. Das heißt, da ist es erforderlich, dass Staaten das in nationales Recht umsetzen. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass teilweise andere Charakteristika vorliegen. Im Bereich Datenschutz gibt es beispielsweise in allen EU-Ländern explizite Datenschutzbehörden. Im Bereich Security ist das nicht unbedingt der Fall, sondern es gibt manche Staaten in der EU, die beispielsweise im Kontext des Innenministeriums oder ähnliches solche entsprechenden Verantwortung haben. Wir in Deutschland haben da eben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, auf das ich gleich auch noch mal etwas zu sprechen komme, das vielleicht etwas zur Einordnung an dieser Stelle. Wir sprechen also hier über den rechten Bereich, eine Richtlinie. Wenn man sich dann den Umsetzungsstand mal anschaut, das hier ist auf der offiziellen Seite des BMI, weil das BSI unter dem BMI, also dem Bundesministerium des Inneren, angesiedelt ist, dann sieht man, dass es da in diesem Jahr durchaus Fortschritt gab, sprich es gab entsprechende Referentenentwürfe, die gab es auch bereits im letzten Jahr, einige davon wurden nach und nach geleakt, sodass man schon nachvollziehen konnte, okay, in welche Richtung geht denn das Ganze. Und dann gab es tatsächlich im Sommer diesen Jahres einen entsprechenden Regierungsentwurf. Das heißt, da gibt es einen Kabinettsbeschluss, wo eben die Bundesregierung sagt, okay, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und man sieht hier, auf der Seite steht, bis zum heutigen Tag Gesetz noch nicht verkündet. Und sicherlich werdet ihr auch so ein ganz bisschen die Nachrichten vielleicht in den letzten Tagen und Wochen verfolgt haben, weil wir in Deutschland derzeit das Problem haben, dass wir eine Ampelregierung haben, die nicht mehr in der Form in Kraft ist. Heißt, wir haben eine Minderheitsregierung derzeit, sodass sehr viele Gesetze, ihr seht insgesamt 113 Gesetze, noch nicht verabschiedet sind, aber bereits in parlamentarischen Diskussionen und Ähnliches sind. Und wie wir gerade eben schon in der Einleitung gehört haben, hätte eigentlich das NIS2 UMSU-CG, wie ich es jetzt hier mal etwas abkürze, zum 17.10.2024 entsprechend beschlossen und verabschiedet sein müssen. Ansonsten drohen Deutschland da entsprechende Sanktions- und Strafzahlungen von der EU, wobei man sagen muss, Deutschland ist jetzt nicht allein, sondern auch viele andere Staaten in der EU haben das noch nicht so ganz pünktlich geschafft. Trotzdem ist natürlich die spannende Frage vor diesem Hintergrund, ob NIS2 bzw. das NIS2 Umsetzungsgesetz quasi entsprechend zeitnah verabschiedet wird. Und jetzt könnte ich aufhören und sagen, ja, wir wissen es nicht. Ganz so ist es aber nicht, sondern wenn man sich mal anguckt, wie weit das im parlamentarischen Prozess ist, ist eigentlich schon davon auszugehen, dass das Gesetz in dieser oder einer sehr, sehr ähnlichen Form irgendwann entsprechend beschlossen wird. Da wird noch spannend sein, mit welchen Mehrheiten, ob noch mit, ich sag mal, der aktuellen Besetzung des Deutschen Bundestages oder erst vielleicht Richtung März, wenn da neue Mehrheiten oder Ähnliches bestehen. Das ist da noch so ein ganz bisschen offen. Aber ihr seht hier von der Webseite bundestagszusammenfasser.de, was echt eine coole Seite ist, wo man eben zu allen möglichen Gesetzen sich den Status anschauen kann, wo wir da sind. Und man sieht, dass die sogenannte erste Lesung eben im Bundestag durch ist und auch im Bundesrat bereits Diskussionen dazu erfolgt sind. Das heißt, vergleichsweise weit. Es gibt andere digitalpolitische Vorhaben, wie beispielsweise die Änderung oder Abmilderung des sogenannten Hackerparagraphen. Da ist weniger davon auszugehen, dass es zeitnah da irgendwie zukommt, dass da eine umfassende Änderung ansteht, weil eben das Ganze gar nicht so einen Handlungsdruck durch die EU-Ebene hat, sondern es eher eine nationale Initiative ist, die wahrscheinlich oder vermutlich jetzt eher im Sande verlaufen wird mit den aktuellen Mehrheiten, während hier eben ordentlich, ja, ich sag mal, Druck auf dem Kessel ist, dass man das Ganze umsetzen muss. Und um dann da mal ein bisschen reinzugucken, kann man sich beispielsweise eben diese Referentenentwürfe anschauen, auch den Verlauf, was ist da wie drin formuliert worden. Dann stellt man fest, dass da auch immer mal wieder Änderungen gab. Es gab auch einige Stellungnahmen von entsprechenden Branchen, sodass da Dinge abgemildert wurden. Später komme ich auch nochmal auf die sogenannte Geschäftsführerhaftung zu sprechen. Auch da gab es nach und nach Abmilderungen tatsächlich in dem Diskurs. Das heißt, ein paar Dinge wurden da definitiv entschärft und andere teilweise sogar auch etwas verstärkt. Und wenn man sich auch ein Bild davon machen möchte, hier sieht man das auf der rechten Seite, es gab zuletzt am 4. November eben eine Expertenanhörung im Deutschen Bundestag, wo Personen dazu Stellung genommen haben. Auch das wird nochmal Einfluss auf den entsprechenden Gesetzgebungsprozess haben. Auch da wurden einige Dinge angemerkt, von denen jetzt abzuwarten ist, inwieweit die sich eben niederschlagen in den Gesetzen. Das ist so ein bisschen vielleicht eingangs, wo wir da stehen, dass wir eigentlich ein bisschen hinterher sind hier in Deutschland, wobei das, wie gesagt, nicht in Deutschland alleine nur so ist, sondern auch in anderen EU-Staaten entsprechend. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, was heißt das denn jetzt so konkret? Deswegen mal ein paar Bullet Points, was eigentlich alles im Kontext von NIS II reguliert wird. Grundsätzlich haben wir am Eingang schon gehört, dass es da eben um die Steigerung der Informationssicherheit geht, dass da also diverse Anforderungen formuliert werden. In Deutschland geht man davon aus, dass 30.000 Unternehmen direkt betroffen sind. Wir kommen gleich nochmal dazu, was genau diese Betroffenheit eigentlich meint. Und sehr spannend und relevant, auch sicherlich hier in der Runde, selbst wenn Leute hier also nicht in einem betroffenen Unternehmen im engeren Sinne arbeiten, ist, dass sehr stark auch die Lieferkette dort in Blick genommen wird. Ist ja logisch heutzutage mit sehr vernetzter Industrie, dass auch Zuliefererfirmen da quasi in Zukunft stärker betrachtet werden. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt sagt, boah ja, was interessiert mich das denn? Ich arbeite in einem ziemlich kleinen Unternehmen und so relevant für die deutsche Volkswirtschaft sind wir gefühlt irgendwie auch nicht. Dann denkt man daran, wer sind denn eure Kunden, wofür entwickelt ihr denn die Software? Und dann stellt man sehr schnell fest, dass da doch Abhängigkeiten in der Lieferkette bestehen, sodass zukünftig, und das ist auch gewollt so, auf EU-Ebene und nationaler Ebene eben auch sehr viele Dinge an Anforderungen weitergegeben werden in der Lieferkette, zum Beispiel im Kontext von Ausschreibungen und Ähnlichem. Es gibt zahlreiche Anforderungen, von denen wir uns gleich einige extra mal anschauen werden. Es gibt empfindliche Strafen bei Verstößen, die schauen wir uns gleich auch noch mal kurz an. Allein zu den Verstößen gibt es allerdings super viele Einzelseiten, genauso wie zu entsprechenden anderen Themen. Das heißt, man könnte eigentlich in jede dieser Topics sehr stark reingehen. Ich versuche das hier einmal gut abzuhandeln. Dann gibt es eine Befugniserweiterung für Behörden, insbesondere das BSI ist dort im Fokus, dass die beispielsweise einfach mal anklopfen können bei Unternehmen und sagen können, hey, wie sieht es denn aus bei euch mit der Informationssicherheit? Das ist auch ein Gamechanger, weil bisher gab es da nicht so unbedingt eine rechtliche Grundlage für. Da ist oft eher über die Seite des Datenschutzes etwas ins Rollen gekommen, dass man da mal über Datenschutzbehörden und Ähnliches Anfragen hatte. Jetzt ist es so, dass oder zukünftig wird es so sein, dass das BSI da deutlich umfassende Handlungsbefugnisse hat. Teilweise müssen da sogar auch Nachweise im BSI vorgelegt werden, aber nur für besonders regulierte Unternehmen. Hier sehen wir mal das Thema Betroffenheit, wo wir eben sehen, welche Sektoren davon entsprechend betroffen sind. Auch da kann man endlos Diskussionen führen, was gehört denn jetzt in welchem Bereich. Auch diese Definitionen sind sehr umfangreich. Da gibt es Anhänge zu bei NIS II, wo das genauer definiert wird. Und dann ihr entsprechend auf der rechten Seite, dass diese Organisationen dann in bestimmte Einrichtungen gegliedert werden. Da gibt es insbesondere die besonders wichtigen Einrichtungen, die sind eben sehr bedeutend für die Volkswirtschaft, haben sehr hohen Umsatz, sehr hohe Mitarbeiterzahlen, und dann gibt es die sogenannten wichtigen Einrichtungen, die sind auch noch durchaus größere Unternehmen, würde man glaube ich sagen, und werden dort eben auch reguliert. Insgesamt, wie gerade eben erwähnt, in Deutschland eben rund 30.000 Unternehmen. Und in Deutschland hatten wir sehr lange die Bezeichnung KRITIS, also kritische Infrastrukturen. Das ist auch nach wie vor der Fall. Da fallen Unternehmen rein, die eben über 500.000 Personen versorgen. Auch das wird dann oft in solchen Branchen nochmal umgerechnet. Wie viel Liter Wasser versorgt man im Bereich Trinkwasser und Co., um dort eben reinzufallen? Und auch spannend im Bereich Bundeseinrichtungen, auch da fallen mindestens die Bundesbehörden runter, auch einige IT-Dienstleister. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, beispielsweise Nachrichtendienste oder auch das Auswärtige Amt und Co. Die haben sich da relativ geschickt rausformulieren können, sage ich mal. Wenn man checken möchte, okay, wie stark ist man denn betroffen, gibt es vom BSI und auch von anderen Webseiten eben entsprechende Questionnaires, wo man das feststellen kann. Manchmal ist auch spannend, in welchen Sektor man fällt, weil da eben bestimmte Dinge und Pflichten gelten. Hier seht ihr mal einen Überblick über die sehr zentralen Pflichten. Es gibt in Deutschland die sogenannte Registrierungspflicht. Das heißt, man muss selber merken, dass man irgendwie darunter fällt, dass man in der Branche ist, dass man auch einen gewissen Umsatz macht. Das muss man selber merken und sich dann beim BSI entsprechend registrieren. Da wird es, sobald das Gesetz verabschiedet ist, entsprechende Meldestellen quasi geben. In anderen Ländern wird das übrigens anders geregelt. Da ist es so, dass die Behörden sich proaktiv melden. Wobei es auch in Deutschland so sein wird, dass das BSI vermutlich irgendwann merkt, hey, da ist irgendwie ein DAX-Konzern, die haben sich noch gar nicht gemeldet, was ist denn da los? Sprich, da gibt es wohl kein Entkommen, zumindest wenn man sehr groß ist. Dann gibt es entsprechende Nachweispflichten, wobei das insbesondere nur die Unternehmen im besonderen öffentlichen bzw. die besonders wichtigen Einrichtungen betrifft, dass die beispielsweise alle 3 Jahre dem BSI entsprechende Testate und Ähnliches vorlegen müssen, dass die gewissermaßen compliant sind. Dann das Thema Meldefrist, sprich, wenn es ein Security Incident oder Ähnliches gibt, auch dann muss man sich zukünftig beim BSI melden. Auch das ist ein bisschen ein Game Changer. Bisher gibt es viele Unternehmen, wenn die eine Ransomware oder Ähnliches hatten, dann wollen die nicht, dass das so gerne in der Zeitung steht und melden es auch nicht unbedingt irgendwelchen Behörden. Da gibt es demnächst entsprechende Verpflichtungen zu. Es gibt die Pflicht, einen risikobasierten Ansatz zu wählen, also Risikomanagement zu betreiben. Und auch die Pflicht, die Geschäftsführung stärker einzubinden. Also sprich, dass die geschult wird, darüber informiert wird und auch Kenntnis darüber hat. Da will man also ja auch die Verantwortung erhöhen. Und dann, relativ spannend, und da komme ich auch auf der nächsten Slide drauf zu sprechen, gibt es quasi in Paragraph 30 die Pflicht zum Einhaltung der Stand der Technik. Und das ist tatsächlich relativ spannend. Wir können jetzt leider nicht auf alles sehr stark im Detail eingehen, aber Stand der Technik ist im juristischen Sinne erstmal ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Das heißt, das muss ausgeprägt werden. Das Spannende ist allerdings, dass entsprechende Mindestanforderungen im NIS-2-Umsetzungsgesetz vorgesehen sind. Und die habe ich unten einfach mal mitgebracht. Und da merkt man schon, dass einige Unternehmen da sicherlich noch Nachholbedarf hätten bei einigen dieser Aspekte und da quasi einmal auf der gesamten Klaviatur von ASMS-Themen und auch von sonstigen Security-Themen gespielt wird. Das heißt, falls ihr mal irgendwann in einem Projekt seid und jemand sagt, nee, wir brauchen keinen Zwei-Faktor oder Ähnliches, dann könntet ihr immer sagen, hey, aber hier stehen noch Mindestanforderungen, die zumindest vom NIS-2-Umsetzungsgesetz gefordert sind. Ich sehe das also so ein bisschen als einen Treiber, dass man demnächst noch stärker sagen kann, weshalb braucht man Security, weil ansonsten lässt sie sich natürlich manchmal auch mit Budgetfragen oder Ähnlichem wegdiskutieren. Hier hat man schwarz auf weiß, was da erfüllt werden muss, und wenn man es eben nicht erfüllt, es zu einem Security-Vorfall kommt, drohen da auch entsprechende Strafzahlungen. Und man sieht, wie gesagt, das reicht von Themen im Bereich der Kryptografie hin zu Multifaktor, hin zu Sicherheit der Lieferkette, wo Unternehmen also gezwungen sind, auch zukünftig ihre Security-Anforderungen an die Lieferkette weiterzugeben, was ja zumindest interessant werden könnte. Einiges an Papierkram im speziellen Fall wahrscheinlich auch bedeutet, aber hoffentlich auch eben eine merkliche Steigerung der Sicherheit. Von daher, das kann man sicherlich zukünftig ganz gut immer heranziehen, wenn man Rechtfertigung für Security-Maßnahmen braucht, die trotzdem, und so steht es auch im Gesetz, branchenüblich, angemessen und auch verhältnismäßig sein sollen. Das heißt, alles kann man da jetzt auch nicht mit durchdrücken. Dann vielleicht noch, weil es auch ganz interessant ist, zu den Meldepflichten nach § 32, was da vorgesehen ist, bei sogenannten erheblichen Sicherheitsvorfällen. Auch das ist natürlich so ein bisschen Interpretationssache. Aber auch da ist es so, dass entsprechende Fristen gelten. Die sind sehr spannend, weil die deutlich kürzer sind, als wir das aus dem Bereich Datenschutzrecht gewohnt sind. Es ist nämlich so, dass innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme schon eine Information an das BSI erfolgen muss, eine sogenannte Erstmeldung. Nach 72 Stunden muss man eine Information weiter zuliefern. Üblicherweise, ich glaube, im Bereich Datenschutz sind es 72 Stunden, das heißt eigentlich eine ganze Menge. Jetzt könnt ihr mal überlegen, so 24 Stunden am Wochenende, wenn da irgendwie Freitagabends was passiert, das ist schon durchaus sportlich. Also muss man sich da Gedanken machen, wie man das abbildet. Und am Ende muss man da auch einen vollumfänglichen Bericht darüber darstellen, was war die Ursache, welchen Schweregrad gibt es, was hat man an Abhilfemaßnahmen getroffen. Also sehr viel mehr Reporting, was es so noch nicht gab. Neben dem BSI sind teilweise dann auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einzubinden, weil man eben davon ausgeht, wenn es da, ich sag mal, einen super großen Supermarkt in Deutschland trifft oder ähnliches, dass wirklich die Versorgung der Bevölkerung dort in Gefahr ist. Das ist immer so ein bisschen der Hintergrund hier. Dann vielleicht mal eine Frage zu den Strafen. Was meint ihr? Was ist so eine Mindeststrafe, die man da so kriegen könnte, wenn man sich nicht registriert oder wenn man sich an bestimmte Sachen da nicht hält? Gerne mal Vorschläge aus dem Publikum. 2% vom Umsatz als Vorschlag, mindestens, würdest du sagen? Okay. Weitere Vorschläge noch? Einen nehme ich noch. Falsch parken, ja. 50.000 bitte genannt. Okay, dann schmeiße ich es mal an die Wand. 2% vom Umsatz ist der Bisswert, also sprich, das ist dort vorgesehen. Ich glaube, im Bereich Datenschutz sind das bis zu 4%, das heißt hier etwas weniger. Trotzdem muss man sagen, das ist der globale Umsatz. Sprich, wenn das jetzt irgendwie ein Konzern erwischt, der weltweit tätig ist, dann können bis zu 2% schon relativ wehtun, sage ich mal. Und auch so 100.000 Euro, weil man sich nicht registriert hat oder weil man vielleicht, wenn das BSI höflich darum gebeten hat, irgendwie die nicht reinlässt oder sowas, das sollte man sich das dann schon öfter mal überlegen, weil im Gesetz stehen genau solche Dinge, dass man, wenn das BSI quasi Zugang haben möchte, eben dort eintreten muss. Jetzt so ein bisschen, und wir kommen auch Richtung Ende, auf die letzte Slide, was man tun muss oder was man jetzt tun kann. Hoffentlich sind zum einen natürlich Unternehmen schon aktiv, die wissen, dass sie irgendwie betroffen sind. Ansonsten Betroffenheit prüfen. Wir hatten gerade eben diese Checks dafür gesehen. Das ist nicht immer ganz trivial, manchmal ist man auch in mehreren Sektoren und ähnliches. Dann wird mutmaßlich in Q1, vielleicht auch Richtung Q2, je nachdem wie das läuft, das NIS2-Umsetzungs-CG beschlossen. Da muss man sich entsprechend registrieren. Da wird es eine Meldestelle beim BSI geben. Dann muss man diese Pflichten einhalten. Da gibt es eine gewisse Schonfrist. Trotzdem sollte man das nicht auf die lange Bank schieben. Und da haben wir gerade eben schon einen Auszug aus diesen Pflichten gesehen. Die können sehr, sehr umfangreich sein, je nachdem, wie man diesen Stand der Technik eben erfüllen möchte. Und dann kommt es dazu, dass irgendwann sicherlich auch die Aufsichtsbehörden, in dem Fall dann das BSI, auch mal vorstellig werden und fragen, hey, wieso habt ihr euch denn irgendwie nicht registriert oder wieso haltet ihr eigentlich nicht den Stand der Technik ein? Wieso habt ihr uns nicht über einen Security-Vorfall oder ähnliches informiert, falls das der Fall ist? Und dann könnten da auch Strafzahlungen eben verhängt werden. Wobei auch das BSI steht vor der Herausforderung, erstmal entsprechende Stellen zu besetzen. Es gab jetzt gestern einen Bericht vom Bundesrechnungshof, wo eben ausgewiesen wurde, dass das BSI mutmaßlich über 400 Stellen braucht, um überhaupt die Anforderungen aus dem NIS2-Umsetzungs-CG quasi abzubilden. Dann gibt es auch, je nachdem, im Bereich Kritis noch die Anforderung, dass man Nachweispflichten eben erfüllen muss. Hier seht ihr einige Quellen. Informationen gibt es beispielsweise bei OpenKritis, auf NIS2-Navigator, vom BSI, die haben eine sehr umfangreiche Infoseite. Beim BMI kann man den Gesetzesfortschritt sehr gut beobachten. Und bei der ENISA gibt es auch, also der Europäischen Regulierungsbehörde quasi, einige Informationen dazu. Und genau, das war es tatsächlich auch schon an dieser Stelle mit einem kurzen Überblick über NIS2, die nationale Gesetzgebung. Ich bin selbst mal gespannt, wie das in den nächsten Monaten weitergeht, wann das tatsächlich entsprechend beschlossen wird, sodass man EU-Recht einhält und hoffentlich die Cybersecurity eben gestärkt wird. Von daher danke ich euch sehr, dass ihr heute zugehört habt.
Vielen Dank, Tim Philipp Schäfers. Bitte wieder nach vorne kommen, falls ihr Fragen habt. Ich sehe, es kommen schon diverse Leute. Kurze Info zu Timekeeping, gleich gibt es eine Pause. But let's do questions before that. Ich wechsle beliebig die Sprachen. Ich glaube, Dirk hat sich erst gemeldet. Erste Frage hier.
Da sind ja, die, wie du sagtest, werden ja, erstmal vielen Dank für einen schönen Vortrag, Tim. Hat mir sehr gefallen. Da sind ja diverse Stellen und diverse Prozesse überhaupt aufzubauen beim BSI und auch beim BBK. Ich stelle die Frage mal provokativ. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil die Mittel von denen sind ja gekürzt worden. Also das, ziemlich gekürzt ja. worden. Mhm. Gibt es da eine Haushaltsplanung, dass das irgendwie, weißt du davon?
Das ist sehr spannend. Das ist richtig, dass im Jahr 2025 30 Millionen Euro weniger fürs BSI vorgesehen sind. 2026 soll das wieder steigen. Man hat das allerdings teilweise irgendwie damit begründet, so habe ich es zumindest zuletzt gelesen, dass es Kürzungen irgendwie im Konjunkturprogramm geben könnte oder geben soll, sodass man da vielleicht doch noch Mittel bereitstellt. Aber das ist genau das, was ich gerade eben meinte. Der Bundesrechnungshof hat tatsächlich auch angemahnt, dass das BSI eigentlich mehr Budget braucht. Und das ist schon ziemlich ungewöhnlich, weil normalerweise in so Gutachten vom Bundesrechnungshof steht eher drin, dass bestimmte Ämter eher Geld sparen sollen. In dem Fall haben sie dem BSI quasi Schützenhilfe gegeben, damit sie mehr Ressourcen kriegen sollen. Naja, der Bundeshaushalt, wissen wir, glaube ich, auch alle, ist gerade eh so ein bisschen fraglich. Von daher mal gucken, wie die Mittel da noch verschoben werden, dass hoffentlich Security da einen ausreichenden Stellenwert hat.
Danke. Jo. And another question.
Hi, Sebastian, Theo Wien. Als Researcher macht man ja jetzt häufiger mal so einen Scan von, weiß ich nicht, den Top 10.000 Webseiten. Und angenommen, man macht dann ein bisschen aggressiveren Scan, der als Angriff gesehen wird. Selbst wenn da jetzt nur, sag ich mal, 10% von denen, von den 10.000, das als Angriff sehen, dann kriegt BSI ja quasi irgendwie innerhalb von 24 Stunden erstmal 1.000 Berichte an den Kopf geknallt.
Kann passieren, ja. Wobei, da habe ich ja gerade eben auch gesagt, da stand das Wort erheblicher Sicherheitsvorfall. Wenn du jetzt einen Scan machst, irgendeinen Webserver übernimmst, könnte man auch als Konzern sagen, oh ja, der Webserver war nicht so wichtig für uns. Trotzdem, ja, gibt es da eigentlich die Pflicht, entsprechend das BSI zu informieren. Die gab es für kritische Infrastruktur schon länger. Da ist es beispielsweise so, dass im Zeitraum des letzten Jahres, ich glaube, knapp unter 1.000 Meldungen eingegangen sind beim BSI. Da ist dann natürlich auch manche Frage, okay, was machen die eigentlich damit? Wer guckt sich das denn wie intensiv an? Ich finde es trotzdem gut, dass da erstmal Daten darüber erhoben werden oder hoffentlich zukünftig erhoben werden, weil aktuell weiß man das nicht, sondern man kriegt vielleicht über die Medien oder auf einer Ransomware-Leak-Seite mit, dass da bei irgendeinem Unternehmen die Daten abhanden gekommen sind. Zukünftig muss das dort eben gemeldet werden, muss es im Bereich Datenschutz ohnehin aktuell natürlich auch schon, sprich je nachdem, was du da wie abscannst, aber auch immer vorsichtig sein, muss man gucken, wann und wie das gemeldet wird. Genau.
Okay, cool, danke. Oh, ja.
Ich sehe, wir haben noch ein paar Fragen. Ich würde euch bitten, die auf den Pausenteil zu verschieben. Wir machen jetzt eine kurze Pause für eine halbe Stunde bis 11.40 Uhr und ich glaube, Tim Philipp Schäfers hat gerne noch ein bisschen Zeit für euch.
Auf jeden Fall.
Thank you so much. Danke. We're gonna... Yes, thank you.